Herzlich willkommen zur 280. Ausgabe unseres kleinen Filmbesprechungspodcasts. Wir besprechen heute den Film, wie heißt er? Wonderful? Oz? Nee, wie was? Sag mal.
Oz, The Great and Powerful.
Ach, The Great and Powerful.
Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, wie auf Deutsch heißt, Die fantastische Welt von Oz.
Genau, das werden wir besprechen. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist bei mir die Claudia.
Hallo. Und mir gegenüber sitzt der Robert.
Hallöchen. Also, wundervolle Welt des powervollen Oz-Dingskirchen.
Genau, also,
wie heißt das jetzt nochmal?
Also erstmal, einige Leute werden jetzt sofort merken, dass es ja eigentlich eine Mogelpackung ist, weil es kein Sneakfilm ist, sondern der ist schon angelaufen. Leider haben wir in unseren Reihen, Bob und ich, keinen letztwöchig Sneakfähigen.
Genau.
Und haben deswegen den Horrorfilm Mama.
Mama!
Mit Jessica Chastain, der wohl ein Remake eines spanischen Horrorfilms ist. Den haben wir verpasst.
Das ist die Zero Dark Thirty,
genau.
NSA-Agentin,
genau.
CIA-Agentin, also, was auch immer.
Genau, diesen Film haben wir leider nicht gesehen, obwohl Gott sei Dank Horrorfilm ohne uns ist immer eine gute Sache.
Ja.
Ja, ich habe dafür heute, obwohl es ja wunderschön sonnig ist, in der Mittagszeit den Film, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, Oz, The Great and Powerful angeschaut. Der ja entsprechend beworben wurde, auch in den letzten Monaten. Deswegen haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen, dass der jetzt irgendwann angelaufen ist. Und zwar ist es der neueste Film von Sam Raimi.
Mhm.
Der spielt sich natürlich ab in dem Universum von dem Zauberer von Oz, also von dem bekannten Kinderbuch. Und wo es natürlich auch diesen klassischen Film aus den späten 30ern oder sowas mit Judy Garland gibt. Also so dieses Universum eben von der kleinen Dorothy, die dann nach Oz kommt und eben dort alle möglichen Abenteuer erlebt. Und im gleichen Universum spielt eben jetzt dieser Film. Und im Prinzip beantwortet dieser Film die Frage, wie der Zauberer von Oz nach Oz kommt.
Wen haben wir denn da? Wir haben James Franco, kann
genau,
das sein?
Genau, dieser Zauberer wird gespielt von...
Mila Kunis auch und so?
Genau, der Zauberer wird gespielt von James Franco. Und dann die drei Hexen, die wir treffen, werden gespielt von Rachel Weisz und Mila Kunis und Michelle Williams.
Mhm.
Und irgendwo hüpft im Film auch noch Zach Braff rum, wobei wir von dem in erkennbarer Form schon sehr schnell nicht mehr so besonders viel sehen. Und letztendlich...
Der wird verzaubert oder was?
Er tritt in anderer Gestalt auf.
Okay.
Und jedenfalls, der Film fängt an schwarz-weiß in sozusagen der wirklichen Welt, wie das ja auch beim Zauberer von Oz ist, dass eben wir erstmal in Kansas sind.
Mhm.
Und James Franco arbeitet bei so einem Wanderzirkus eben als Zauberer. Und das ist sehr schön gemacht. Wir sehen gleich von Anfang an, dass Zauberer sein eben eine komplizierte Aufgabe ist, weil es eben, weil es seine Aufgabe ist, eine Illusion zu erzeugen, die das Publikum auch entsprechend mitnimmt. Und das Schöne daran ist, dass uns gleich gezeigt wird, wie mechanisch das in gewisser Weise einerseits ist und wie sehr es auch von den Präsentationsfähigkeiten des Zauberers abhängt, dass quasi gewisse Dinge nicht bemerkt werden und sowas.
Also da ist er ganz herkömmlicher Magier.
Ja,
so Trickser.
Genau, also er ist ein Trickser,
ja.
Absolut. Und er ist, also er hat, er ist gleichzeitig, ist er auch so ein, naja, so ein Frauenabschlepper, der so immer die gleiche Masche verwendet für alle Frauen und
mhm.
Er ist also so ein bisschen krummer Typ ist er schon, aber gleichzeitig auch charmant und sowas und schlumpft sich irgendwie so durchs Leben. Und das Ganze eben findet, also wie gesagt, in Schwarz-Weiß noch statt. Relativ lang halten wir uns in einer schwarz-weißen Welt auf. Da wurden die Kinder neben uns ein bisschen unruhig. Also ein kleiner amerikanischer Junge, der so, this is boring. Langweilig. Ich fand das nicht gut.
Du warst ja am Mittag.
Ja,
in
ja,
so
genau.
Einer
deswegen waren
wieder.
Nur Familien eben,
okay.
Außer uns überhaupt keine irgendwie Kinderlosen fast außer uns. Dann passiert eben das, was auch im Wizard of Oz passiert, nämlich...
Aber warst du in der UV, wenn der amerikanische Junge, oder?
Ja,
ja, okay.
Ich war in der UV, 3D ist es ja auch,
okay.
Ist auch der Film. Wobei 3D, finde ich, ist gerade in diesem ersten Schwarz-Weiß-Segment ist echt ein Problem, weil der Lichtverlust von 3D, finde ich, ist in dieser schwarz-weißen im schwarz-weißen Teil des Films, dadurch ist es alles ein bisschen zu dunkel eigentlich, finde ich. Also das würde mich eigentlich interessieren, wie das in 2D aussieht, eben möglicherweise doch noch ein bisschen schöner. Was dann passiert, ist eben das, was wir aus dem Wizard of Oz vielleicht auch schon kennen, nämlich, dass so ein, wie nennt man die, Tornado-Dinger, diese
Windhose.
Windhose, heißt das auch so? Weil so ein ganz großes...
Das ist das deutsche Wort, aber...
Ja, genau. Sowas kommt eben und unser Zirkusmagier ist sowieso gerade auf der Flucht, weil er hat sich wieder mal mit den Frauen, das ist natürlich immer gefährlich, wenn man Frauen abschleppt, die vielleicht auch anderweitig vergeben sind und so. Jedenfalls, er befindet sich gerade auf der Flucht und zwar in einem Heißluftballon und dieser Heißluftballon gerät eben in den Strudel von diesem Hurricane, was erstmal toll ist, aber dann so doch auch nicht so toll. Und dann landet er eben in Oz und auf einmal ist alles ganz wundervoll, voll vielfarbig, eine ganz fabelhafte Welt. Und dann trifft er eben nach und nach die Hexen. Und da zeigt sich dann eben auch wieder, was für eine Art von Person er ist. Sowohl eben dieser Trickser als auch der große Frauen.
Das klingt mir so, als wäre das gut besetzt mit James Franco.
Ja,
der alte Grinsebacke.
Finde ich schon, ja. Also finde ich auf jeden Fall. Ich finde auch, was man an dem Film deutlich merkt, ist dass es sich eben lohnen kann, für so eine irgendwie doch bonbonfarbene Geschichte wirklich gute Charakterdarsteller einzustellen. Also zum Beispiel Michelle Williams hier ist so unheimlich süß einerseits, aber sie ist eben doch nicht so wie jetzt eine einfach nur gut aussehende junge Frau, die keine großartige Schauspielerin ist, süß, sondern sie hat so eine gewisse, also irgendwie das Liebliche hat eine gewisse Komplexität bei ihr und so. Und das finde ich sehr schön an dem Film. Ich fühlte mich dann doch auch gleich mitgerissen in den Strudel des Filmes. Man wird da sehr, also ein bisschen finde ich dieses Grenzüberschreiten hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit dem Dr. Parnassus-Film. Hast du den gesehen? Von Terry Gilliam? Mit der letzte Heath Ledger-Film ist das.
Nee, den hab ich, glaub ich, nicht.
Da ist ja auch, da gibt's ja auch so dieses Element, was ja ein häufiges Element ist, eben so diese Schritt rüber in so eine andere fantastische Welt, die dann so ganz abgefahren ist, wo eben so Dinge passieren und so. Und ich finde, dieser Schritt in die andere Welt hat Ähnlichkeit mit dem, wie das ist in Dr. Parnassus, auch deswegen, weil auch bei Dr. Parnassus es ja so ist, dass die äußere Fassade in der wirklichen Welt so aus diesem Schausteller-Sphäre kommt. Und dahinter sich dann aber wirklich was ganz Fantastisches verbirgt. Gleichzeitig ist es aber bei Dr. Parnassus für mich immer das Problem gewesen, dass so richtig dann drinnen in der fantastischen Welt eigentlich die Handlung fehlt oder irgendwie das dann alles so ein bisschen beliebig ist. Und das finde ich ist hier nicht der Fall. Also ich finde, der Film erzählt dann auch in der fantastischen Welt eine wirklich schöne Geschichte. Und es ist nicht nur eben glitzerndes, leuchtendes, bonbonfarbenes, was irgendwie auf dich zustürzt, sondern es ist wirklich für die Erzählung nützlich eingesetzt. Also ich finde wirklich sehr, sehr schön.
Und funktioniert für den kleinen amerikanischen Jungen genauso wie für uns Erwachsene?
Also man hat dann hinterher keine Beschwerden mehr von ihm gehört, wobei er wirklich, also wenn man hier an den diesen Kino Code of Conduct denkt, auf den ich neulich schon mal verwiesen habe, der von Mark Kermode aufgestellt wurde, also diese Benimmregeln fürs Kino. Ich glaube, er hat schon in der ersten Viertelstunde gegen die Hälfte aller dieser Regeln verstoßen.
Woher soll er die auch wissen?
Er hat so laut gefressen, dass man sich kaum konzentrieren kann. Er hat ständig gegen die Vorderlehne gekickt vor sich.
Aber du saßt nicht vor ihm.
Nein, ich saß neben ihm. Also es war eine kleine Kinoplage. Auch die anderen Leute waren, glaube ich, entsprechend begeistert. Also ja, es ist wirklich ein schöner Film für Kinder, schön, aber auch für Erwachsene. Ich habe ausgiebig geweint an allen möglichen Stellen und zwar in positiver Weise habe mich sehr, sehr gefreut über den Film. Es ist wirklich eine schöne Fantasiereise.
Sehr gut.
Toll ausgestattet, tolle Optik. Wie gesagt, ich habe ein paar, ja, also es gibt eben die Schwarz-Weiß.
Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass das Schwarz-Weiß ist, oder?
Ja, das soll halt sein, soll quasi noch stärker den Kontrast machen zwischen eben der wirklichen Welt
und außerdem, Effekt erhöhen.
Und außerdem ist es auch so, dass die Schwarz-Weiß-Szene spielt eben nicht in unserer Zeit, sondern geht quasi zurück in die Zeit, in der auch der Wizard of Oz eben entstanden ist, oder vielleicht okay. noch eher verweist zurück auf den Film aus den 30ern, was mhm. ja einer der, obwohl das ja einer der ganz frühen Farbfilme war. Aber trotzdem so vom Look her ist das eben ja, also orientiert sich das historisch zurück. Und der Film hat in der Hinsicht auch noch eine weitere Ebene. Der Film zeigt ganz deutlich, dass Sam Raimi eben auch so ein Kino-Fanboy ist, der eben so unheimlich große Faszination aufbringt für auch die Mechanik hinter eben dem Kino und dann auch, naja, sowas wie moderne Technik, gerade auch in Bezug auf Film, als sowas wie die Magie der Moderne eben. Also man sieht da ganz häufig, dass es ihm auch darum geht, so ein bisschen so eine Hommage an ja an die Geschichte des Films, an die Wirkungskraft des Kinos und an die moderne Magie eben darzustellen.
Mhm. Und ja. Das 3D so in your face mit so Sachen, die auf einen zuknallen, oder eher so ein bisschen
also es gibt,
oder damit es schon schön aussehen.
Also es gibt ein paar Elemente, wobei häufig es eher so ist, dass die Sachen von dir weg auf James Franco zugehen oder so. Es gibt schon so ein paar klassische Schau, hier haben wir 3D-Momente, aber nicht so, also nicht so wie damals bei Beowulf oder so, wo du das Gefühl hast, so, okay, gibt kaum eine Szene, die ohne das auskommt. Und 3D wird hier schon verwendet, eher um dir eben so einen ganz räumlichen Eindruck von dieser Welt zu geben und so. Am schönsten fand ich das 3D aber ehrlich gesagt ganz am Anfang im Vorspann. Der Vorspann arbeitet nämlich mit solchen Aufstellerschichten quasi, die mhm. eben in Ebenen, vor die was 3D ja im Prinzip immer für dich produziert, eher ja. so in so Ebenen zu denken, als wirklich einen räumlichen Eindruck insgesamt zu bilden. Und der Vorspann ist wundervoll gemacht. Also es ist ganz altmodisch. Das finde ich eigentlich das Schöne am 3D in diesem Film, auch an anderen Stellen, dass man das Gefühl hat, 3D wird eher genutzt, um eine gewisse Modigkeit, um eine gewisse was Nostalgisches zu erzeugen. Also 3D wird hier weniger verwendet, um zu zeigen, sind wir modern und abgefahren, okay. was auch immer, sondern eher um so ja, um sowas filmisch Nostalgisches zu erzeugen, was ich sehr schön finde. Also es ist ein bisschen, in der Hinsicht, auch in der Optik, finde ich, ist schon ein bisschen altmodischer Film, aber auf die beste Weise.
Cool.
Ja, also ich fand ihn sehr, sehr schön. Ich gebe, okay, ich überlege gerade, ob er mir so gut gefallen hat wie Frankenweenie. Ich gebe 8,5 Punkte.
Okay.
Ja.
Das klingt nach einer Empfehlung für unsere Hörer.
Bitte.
Reinrennen da
bitte. Und wer Kinder hat, auf jeden Fall Kinder reinschleppen.
Genau.
Sehr schön.
Ist ja schon angelaufen. Weißt du zufällig, ja. wie lang?
Gerade vor 2 Wochen oder so.
Also hat man noch jede Chance.
Also er läuft bei uns in den großen Kinos, läuft er 5-mal am Tag im Moment oder sowas. Also kein Problem, den zu sehen, glaube ich.
Gut.
Und ich kann mir auch richtig vorstellen, dass der dann irgendwie im Weihnachtsprogramm landet und man ihn Jahr für Jahr immer wieder schauen wird und sich denkt, ach, das ist doch schön. Vielleicht dann auch im Doppelpack mit dem alten Judy Garland, Wizard of Oz.
Genau, RTL macht dann da die
Osnight oder so. Ja, sehr schön. Schöner Film. Sam Raimi, well done.
Well done.
Sehr gut gemacht. Sam Raimi. Wir übersetzen das hier.
Genau. Nein, nein. Der hört ja sicher unseren Podcast und wird sich dann freuen.
Ja, das, mit Sicherheit. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau. Was hat Sam Raimi außer den Spider-Man-Dingern gemacht? Ich weiß ehrlich gesagt
nicht. Bin ich gerade auch nicht so jetzt schlagfertig damit, und da unser Internet hier zumindest auf meinem Tablet nicht funktioniert,
wissen wir es nicht so genau.
Wissen wir es gar nicht.
Aber okay, ich glaube, der kommt ja so aus dieser, das ist jetzt gefährlich. Ich würde sagen, er hat auch irgendwie mal was so mit Xena und Herkules und sowas zu tun gehabt.
Ah, ja, ja.
Das habe ich irgendwie so im Hinterkopf. Könnte auch ganz falsch sein. Aber ich finde, man merkt auch diesem Film an, obwohl das natürlich Disney und schon, wie gesagt, farbige Fantasie-Familienreise und so. Man merkt dem schon so ein bisschen das Film-Nerdtum an. Und das auf eine positive Weise.
Ja. Okay. Ja, ich habe keinen Kinofilm gesehen, nein. Aber ich habe zumindest etwas gesehen. Und zwar Looper habe ich nachgeholt. Das war ja so Herbst 2012, denke ich ungefähr, war der im Kino. Mit Joseph Gordon-Levitt, wie auch immer, und Bruce Willis, sozusagen in der gleichen Rolle, Young Joe und Old Joe. Ein Science-Fiction-Action-Film, sowas in der Art. Wir haben also diese Rolle der Looper, was sowas wie Auftragskiller sind. Die Hintergrundgeschichte ist relativ schnell erklärt. In der Zukunft ist die Zeitreise erfunden worden. Allerdings ist es in der Zukunft extrem schwierig, wenn man einen Mord begehen muss, aus irgendwelchen Gründen. Da gibt's mittlerweile so viel Technik und die Kriminaltechnik ist so gut geworden, dass es eben nicht mehr möglich ist, einen Mord zu begehen und einen Körper verschwinden zu lassen, ohne dabei erwischt zu werden. Time Travel ist irgendwann mal erfunden worden, aber sofort wieder verboten worden. Zeitreisen ist irgendwann erfunden worden, aber sofort wieder verboten worden. Es können auch Zugriff auf diese Technik haben offensichtlich nur noch irgendwelche Verbrechersyndikate, die das dann auch genau dafür nutzen. Wenn sie mal einen Mord begehen müssen, dann schicken sie das zu ermordende Opfer geknebelt, gefesselt und mit Sack überm Kopf in die Vergangenheit. Da taucht es an einer bestimmten Stelle zu einer vereinbarten Uhrzeit auf und da steht dann ein Looper. Und der macht im Grunde nichts weiter als fast reflexartig in dem Augenblick, wo es plopp macht und diese Person aus dem Nichts erscheint, seine Shotgun abzudrücken, den über den Haufen zu ballern. Und der hat dann die Bezahlung dafür, dass er den jetzt umgebracht hat, direkt am Körper geschnallt in Form von Silberbarren. Und dann lässt er diesen Körper verschwinden, was in der damaligen Zeit nicht weiter schwierig ist, weil wir so eine, ja, es ist so ein bisschen so eine halb dystopische Zukunft, nicht weit von heute entfernt, irgendwie 2040 oder sowas. Und alles ist so ein bisschen runtergekommen, Morde passieren sowieso rechts und links und noch dazu ist das ja dann ein Körper, den niemand vermisst, weil er nicht aus dieser Zeit ist, also niemand sucht danach, musst du einfach nur irgendwo in den Hochofen werfen und fertig. Und die heißen Looper, weil sich irgendwann die Loop schließen muss.
Die Schleife,
genau. Es ist dann so, dass sie diesen Job nur ein paar Jahre lang machen und irgendwann wird ihr Future Me, also ihr Zukunfts-Ich, wird irgendwann 30 Jahre später muss beseitigt werden, weil der weiß zu viel und der würde diesem Syndikat gefährlich werden. Also hat der irgendwann so eine Zeitpunkt, wo sein Dienst getan ist. Also 30 Jahre ab einem bestimmten Punkt wird er gefangen, Sack über den Kopf und mit sehr, sehr viel Gold in diesem Fall auch zurückgeschickt und wird von seinem eigenen Vergangenheits-Ich auch gekillt. Und wenn der das merkt, dass er da gerade sich selbst erschossen hat, der weiß das ja nicht, weil der kommt ja mit Sack überm Kopf da raus, knallt den ab, nimmt seine Belohnung in Empfang und wenn er sieht, dass das diese Unmenge an Gold ist, statt die übliche Menge an Silber, dann weiß er, dass er seinen Job getan hat und ab jetzt 30 Jahre zu leben hat und von der Kohle sich High Life machen kann, bis sie ihn irgendwann holen. Das ist eben dann dieser Effekt, dass die Loop geschlossen wird. Und das Ganze erfahren wir alles in dem Film innerhalb der ersten paar Minuten, wie diese Mechanik funktioniert.
Wie wird das erklärt? Also ist das?
Das wird einfach ein paar Mal durchgespielt. Also es wird einfach passiert ein paar Mal und wir haben auch durchaus einen Off-Kommentar. Also wir haben die Figur von Joseph Gordon-Levitt. Einfach nur Joseph Gordon, der das ein paar Mal macht und uns auch aus dem Off erklärt, was er da so tut. Und wir haben auf beiden Seiten, also die Zukunft, die sehen wir nicht viel. Es wird mal hin und wieder in solchen Blenden, springen wir auch mal in die Zukunft, aber eigentlich befinden wir uns die ganze Zeit in diesem 2040 und nicht 2070. Und es wird dann erklärt, dass es da halt auch ein Teil dieses Verbrechersyndikats aus der Zukunft lebt, auch in jetzt und managt diese ganze Sache und dem darfst du auch nicht auf die Füße treten. Es ist eine Figur namens Abe, gespielt von Jeff Daniels, er macht so einen sympathischen Eindruck, aber er lässt immer so durchblicken, dass er auch ganz anders kann, wenn es drauf ankommt. Und das spielt er schon gut. Gibt es wohl, und das ist dann so ein bisschen, wo ich jetzt vorsichtig werden muss, es gibt dann eben den Punkt, dass aus der Zukunft wohl ganz viele Loops auf einmal geschlossen werden, weil da ein neuer Herrscher das Regime übernommen hatte, der sogenannte Rainmaker. Und relativ schnell kommt es dann zu dem Fall, dass eben das zukünftige Ich von Joseph zurückkommt und das ist dann eben Bruce Willis. Und der hat, das sieht man ja auch schon im Trailer, eben keinen Sack über dem Kopf und ist sich voll bewusst, dass er da jetzt gerade zurückgeschickt wird und dass eine Waffe auf ihn gerichtet ist, trickst ihn irgendwie aus. Und dann haben wir die beiden in der Welt und sofort macht dieses Verbrechersyndikat Jagd auf ihn, weil das ist eben nicht zulässig, dass beide da sind, weil das würde zu allen möglichen Verwirrungen und diese Zeitreisegeschichte macht dann das Raumzeitkontinuum kaputt oder was auch immer, das wird nicht ganz erklärt. Um diese ganze Zeitreisegeschichte macht sich der Film auch gar nicht so viele Gedanken, außer dass er ein paar Mal damit rumspielt, dass wenn dem einen vielleicht eine Verletzung geschieht, dann kriegt die das zukünftige Ich, hat vielleicht dann eine Narbe oder so. Und solche Spielereien, da wird ein bisschen mit rum gespielt, aber ansonsten kümmert sich der Film kaum um diesen Zeitreisefaktor. Es geht dann eigentlich darum, warum ist der so zurückgekommen und nicht mit dem Sack überm Kopf? Was passiert da und wer ist dieser Rainmaker? Und dann höre ich jetzt auch auf zu erzählen. Ab da wird es sehr viel spannender. Das finde ich nett gemacht, weil der Trailer legt all das, was ich jetzt erzählt habe, eigentlich im Trailer schon an und man denkt, man hat verstanden, wie die Mechanik ist. Da kommt aber noch was ganz anderes dazu, was dann eigentlich den Inhalt der Story ausmacht.
Okay.
Und das ist im Grunde so eine Jagd, wo die beiden umeinander rumtanzen und versuchen, sich gegenseitig zuvorzukommen. Ist ein schöner Actionfilm, der langsam aufblättert, worum es eigentlich geht und was wir da noch so für Ebenen haben. Er ist jetzt nicht so wahnsinnig deep, dass man am Ende da sitzt und denkt, oh mein Gott, ich habe hier gerade die Offenbarung mitgekriegt und weiß jetzt, also so ist es nicht. Aber trotzdem, es ist ein schöner Actionfilm, der Spaß macht und wo man auch dranbleiben muss. Und die Figuren, manche sind nicht so wahnsinnig tief, aber unsere beiden Hauptfiguren, es ist schon, man versucht immer rauszukriegen, was haben die vor, was wollen die eigentlich und was sind die Motivationen, die da noch dahinter stecken. Emily Blunt spielt dann noch eine Frau mit einem Kind, die im späteren Verlauf wichtig wird, kann ich jetzt nicht viel drüber sagen. Aber auch das macht sie ganz gut und ich finde so, unter den Science-Fiction-Action-Filmen ist das durchaus einer der brauchbareren, auch wenn es jetzt kein absolutes Meisterwerk ist. Aber ich würde dem schon, denke ich mal, 7 Punkte geben. Und für Leute, die entweder Bruce Willis mögen, wo ich mich auch immer dazu einreihe, oder Science-Fiction-Action-Filme mögen, durchaus sehenswert. Einer der durchaus besseren auch aus dem letzten Kinojahr, den ich da verpasst habe im Kino.
Ja, also ich hatte auch eigentlich schon damals Lust, ihn anzuschauen, habe es dann irgendwie nicht geregelt bekommen und möchte ihn eigentlich auch auf jeden Fall noch sehen. Ich finde auch ehrlich gesagt schon am Trailer, ich finde, dass es gut gemacht ist, wie Joseph Gordon-Levitt eben verändert ist, dass er irgendwie schon noch erkennbar irgendwie ist, aber trotzdem auch aussieht wie Bruce Willis. Also ich finde schon, dass es ganz gut gemacht
ist. Also da habe ich während des Films gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also das habe mich nicht dabei ertappt, wie ich das hinterfragt hätte, ob er das sein könnte oder nicht. Ich glaube, sie haben so ein bisschen die Geheimratsecken wahrscheinlich. Also da hatte ich mich kurz mal drüber gewundert, ob der wirklich so Geheimratsecken hat. Vielleicht ist das alles Teil dieser Maskerade gewesen. Es ist eher diese Zukunft, die mich da erfreut hat. Dieses 2040 ist schön gemacht. Also es gibt so fliegende Mopeds, aber es gibt zur gleichen Zeit noch so ganz konventionelle Autos, die einfach aussehen wie unsere Autos. Die haben dann immer so seltsame Schläuche außen dran, wo man nicht so genau weiß, was ist das, was macht das? Das wird auch nicht erklärt, das ist einfach egal, die Autos haben halt so Schläuche außen dran. Und es sieht alles ein bisschen anders aus als jetzt, aber nicht so anders, wie viele andere Filme das machen, wo dann nur noch fliegende Autos und Straßen, die aus Energiefeldern und irgend so ein Minority Report-Kram, sondern es ist einfach so unsere jetzige Zeit noch ein bisschen weiter runtergekommen. Und hier und da sind mal so Dinge drin, die halt in der Zwischenzeit erfunden wurden, die so ganz beiläufig und total natürlich in der Gegend sind. Und eben aber auch 90% der Dinge sehen einfach noch genauso aus, wie sie immer aussahen. Und dann auch so schöne Sachen, dass er fährt halt einen schicken Oldtimer. Und es ist halt in unserer Jetztzeit ein völlig normales Auto. Er fährt halt einen Mazda MX-5. Also so, wo du im ersten Augenblick denkst, so ja, er fährt halt einen MX-5, mein Gott. Aber er hat den halt so in der Garage stehen mit so einem Tuch drüber, wie man halt so einen Oldtimer aufheben würde, der noch ganz hochglanzpoliert ist. Und das ist mal nett gemacht, dass man da nicht so hingeht und Was ich immer bei Star Trek auch immer seltsam fand, dass bei Star Trek in 2300 irgendwas, wenn die Leute ein altes Buch lesen, lesen sie auch immer ein Buch, was für uns auch schon alt ist.
Ja.
Sie lesen nie irgendwas aus dem Jahre 2100, was 300 Jahre alt wäre aus ihrer Zeit. Aber nein, sie lesen immer irgendwie Shakespeare oder so.
Mhm.
Und das hat man hier mal nicht gemacht, sondern das ist irgendwie witzig, dass dann unsere Jetztzeit-Dinge so old sind. Und auch bei den Waffen so. Teilweise ganz modernes Zeug, was future-mäßig aussieht, und dann aber auch Leute, die einfach eine Shotgun in der Hand haben. So, die Zeit ging halt weiter, man hat irgendwie alles. Es gibt, alles ist noch da, was nicht kaputt ist, kann man ja noch verwenden. Und das ist so eine sehr realistische, sehr dreckige, erdige, ordentliche Zukunft, die nicht so overstyled daherkommt, wo sich irgendein Production Designer austoben wollte und alles erfinden wollte, was er da in das Bild stellen kann.
Okay. Also ist Science Fiction auch nicht so fantastisch, sondern ableitbarer aus unserer.
Genau. Also in der Hinsicht eigentlich gar nicht so viel Science Fiction, also sondern einfach versucht, ein bisschen weiterzudenken, wie könnte sich das entwickelt haben, und dann aber darauf auch nicht rumreiten, sondern es einfach so beiläufig zeigen. Und das ist sehr schön, fand ich sehr gut gemacht.
Das klingt ganz gut.
Und wir erleben dann in so einem Rückblick, gehen wir auch noch einmal so bis 2070, aber auch da, da sind natürlich dann noch ein bisschen mehr Schauwerte drin, aber es ist auch nur kurze Szenen, die das irgendwie glaubhaft machen. Und dann ist aber auch gut. Und dann kommen wir wieder zurück.
Um zu zeigen, dass es nicht daran lag, dass sie das nicht konnten.
Ja, so ungefähr, genau, ja. Ja, es ist auch im ersten Augenblick, so fahren so Autos durch die Gegend, wenn du das erste Mal so diesen Moment, oh ja, es ist ja nicht jetzt, es ist ja Future, ist dann so, da rast einfach so ein fliegendes Moped durchs Bild.
Mhm.
Und im ersten Augenblick war ich so, oh, das ist ja geflogen, so. Und dann war es auch schon wieder weg, so. Es war nur 1,5 Sekunden zu sehen. Und man merkt irgendwie, es hatte keinen Bodenkontakt, da war eine Lücke dazwischen, so. Und dann kommt so kurz dieser Back to the Future Moment, wo man dann sagt, wo sind eigentlich unsere Hoverboards? Die sind immer noch nicht erfunden worden. Also.
Okay.
Ja.
Cool.
Nee, also, super, kann ich empfehlen.
Hab ich immer noch Lust drauf. Super.
Sollte man sehen.
Also, schön.
Ja.
Fein.
Die andere Blondine kam mir auch bekannt vor, ich weiß gerade ihren Namen nicht. War dann aber am Ende
die
auch nicht mehr wichtig.
Die andere Blondine außer Joseph Gordon-Levitt.
Außer Emily Blunt. Genau. Joseph Gordon-Levitt ist alles andere als eine Blondine, aber okay, gut. Ja. Gut, du hast auch noch eine Serie geschaut.
Ja, ich habe eine Serie geschaut, und zwar eine Serie, die unser Hörer Q mir geschickt hat, schon vor einer Zeit. Und ich bin erst jetzt dazu gekommen, sie mir anzuschauen. Und
wie viele Dutzend Staffeln musstest du schauen?
Es ist nur eine.
Ach so, gibt's auch nur eine?
Es sind nur 13 Folgen oder sowas.
Okay.
Ja, genau. Und zwar die Serie Awake, die ziemlich neu ist, von 2011 oder 12 oder so.
Mhm.
Und die Hauptrolle wird gespielt von Jason Isaacs. Hello to Jason Isaacs.
Ja, verstehe.
Genau.
Ja, ja.
Und das war übrigens Zufall jetzt, dass ich die jetzt angefangen habe zu schauen. Es war eher so eine Entdeckung, so, Moment, das ist ja Jason Isaacs, okay. Jason Isaacs spielt hier einen Cop, einen Polizisten, der am Anfang oder zu Beginn unserer Handlung war der in einen Unfall verwickelt, einen Autounfall, wo entweder sein Sohn oder seine Frau ums Leben gekommen ist. Und der Grund, dass ich das so sage, ist, dass seitdem lebt er im Prinzip gefangen zwischen zwei Versionen der Wirklichkeit, die wir auch durch Color Code so ein bisschen unterscheiden können. Die eine ist nämlich so rötlich eingefärbt und die andere eher so blau gehalten.
Mhm.
Und es ist wirklich so, also er lebt quasi
so zwei Staffeln von CSI so.
Ja, genau. Unterschiedliche
Orte,
genau.
So L.A. und New York.
Und im Prinzip, er bewohnt quasi dasselbe Haus und so weiter. Und er ist auch weiterhin, er geht zur Arbeit, wobei er in beiden Realitäten unterschiedliche Partner hat, mit denen er arbeitet, und auch unterschiedliche Fälle. Aber es ist eben so, wenn er abends sich ins Bett legt, dann wacht er in der anderen Realität auf. Und eben in der einen
Realität. Das ist ja praktisch, da muss er sich nie fragen, was in der anderen Realität in der Zwischenzeit passiert, weil er schläft ja.
Genau, er schläft ja. Also, außer er versucht.
Also, er schläft ja eigentlich nicht, er ist dauerhaft awake.
Genau,
also da,
er ist awake.
Ja, okay.
Und eben in der einen Realität ist eben nur noch seine Frau bei ihm und sein Sohn, der so im Teenageralter ist, ist tot, und in der anderen Realität ist nur noch sein Sohn am Leben.
Für ihn praktisch nur, dass er sich nie mit dem einen über den anderen unterhalten kann.
Das stimmt. Das Problem hier ist tatsächlich, dass eben, er ist auch dann so, also wir leben dann ihn quasi in Ermittlungsarbeit. Das Interessante ist, dass seine Fälle zwar unterschiedliche sind, aber es zum Teil so eigenartige Überschneidungen gibt, die dann auch zum Beispiel dazu führen, dass er Dinge weiß, die er gar nicht wissen kann und sowas. Also es entsteht relativ schnell so Situationen, auch bei der Arbeit, wo die Leute ihn dann so anschauen und sagen so, Moment, woher holst du das? Und dann so Intuition, ja, okay. Und gleichzeitig ist so, dass er eben auch, weil er natürlich traumatisiert ist und so weiter, in beiden Realitäten in Therapie geht und hat jeweils einen Therapeuten.
Das ist aber nicht derselbe, oder?
Nein, es ist im einen Fall ein asiatisch-amerikanischer Mann und im anderen eine Frau, die auch sehr unterschiedlich in ihrer Herangehensweise sind. Also der Herr ist sehr viel härter und versucht viel stärker, ihm eben zu sagen, das hier ist die Realität, das andere musst du vergessen.
Also denen erzählt er das aber.
Genau, denen erzählt er,
was passiert. Den anderen Leuten so und seiner Frau und seinem Sohn erzählt er das nicht, oder wie?
Nein, er erzählt, im Prinzip redet er immer offen nur mit den Therapeuten.
Okay.
Und die Therapeutin ist sehr viel wärmer, versucht viel stärker ihm irgendwie zu vermitteln, dass alles Teil des Verarbeitungsprozesses und so. Aber im Prinzip sagen beide Therapeuten, wir sind die Wirklichkeit und das andere ist der Traum und irgendwie musst du es schaffen.
Das wäre ja für den Therapeuten auch irgendwie komische Ansage.
Also und sie sagen ihm auch, irgendwie musst du es schaffen, darüber hinwegzukommen hier. Du musst dich irgendwie weiterentwickeln und so. Aber gleichzeitig ist bei ihm natürlich so, dass in einer Welt, in der es auf jeden Fall so ist, dass er eben diesen schlimmen Unfall mit diesem Lust hatte, ist das noch die beste Version, weil er eben, wenn er sich für eine der beiden Realitäten entscheidet, bedeutet das auch, dass er sich für einen seiner beiden Familienmitglieder entscheiden muss und den anderen eben verliert. Und deswegen versucht er natürlich überhaupt nicht, jetzt eine Seite zu überwinden.
Wollte ich gerade sagen, hat er irgendeinen offensichtlichen Nachteil dadurch?
Naja, also erstens gerät er in Schwierigkeiten bei der Arbeit durch eben diese komische Situation. Ja, die für ihn eben entstanden ist.
Er wird ja nicht eher zu so einer Art Superbullen, weil er andauernd Leute verhaften kann durch Dinge, die er eigentlich gar nicht wissen kann?
Ja, aber dann wird man schnell verdächtig. Ja? Das ist nicht so,
Ach so.
Da macht man nicht nur einen guten Eindruck.
Ja, okay.
Und gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel eben in seiner Ehe Probleme entstehen, dadurch, dass natürlich sie das Gefühl hat, sie ist in einem Trauerprozess, sie versucht weiter zu leben und neue Pläne zu machen und sich zu verändern oder so.
Sie
will auch dort wegziehen eigentlich und so.
Okay.
Und er natürlich, er hält sich fest an dieser Situation. Und genauso ist es auch, dass das Verhältnis mit seinem Sohn durchaus schwierig ist, weil sich das eben nicht so ohne weiteres machen lässt, dass du dann quasi einfach so mal hier und mal dort lebst und dann in beiden Realitäten irgendwie so glücklich bist. Und das finde ich schon, das ist eine sehr, ist eine sehr spannende, interessante Konstellation. Ich finde, also ganz am Anfang, die ersten paar Folgen, war ich total gefangen genommen, weil mich das so fasziniert hat. Dann, finde ich, hat die Serie nach ein paar Folgen so ein bisschen, dann taumelt sie für mich so ein klein bisschen. Dann kommt halt so dieser Fall und jener Fall und du weißt nicht so richtig, was das wird. Gegen Ende, also die letzten 3-4 Folgen fand ich dann wieder so toll, dass da war ich wieder voll dabei. Da ist dann eben auch, gibt's dann eben eine gewisse Entwicklung. Du erfährst dann eben ein paar Dinge, die du vorher nicht wusstest und dann wird's richtig beklemmend auch. Wie bei so einer Serie nicht anders zu erwarten, ist es so, dass die Serie ganz am Schluss natürlich in gewisser Weise auch ein Stück weit die Karten auf den Tisch legen muss und sagen muss, was haben wir uns hier angeschaut oder was ist das und so.
Ist so angelegt, dass sie nach einer Staffel vorbei ist, oder?
Nee, war sie nicht. Nee, also das war irgendwie offensichtlich wohl ursprünglich anders gedacht, was dann passiert und so. Oder was das bedeutet, was passiert auch. Mit der allerletzten Folge, ehrlich gesagt, bin ich da noch nicht so ganz sicher. Also Stefan Kuh hatte mich schon darauf vorbereitet, dass anscheinend einige Leute sehr unzufrieden mit dem Ende der Serie waren. Er selbst meinte, er findet es gar nicht so schlecht. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss die letzten paar Folgen nochmal anschauen, um nochmal darüber nachzudenken, wie ich den Schluss so finde. Aber aber sehr spannend ist es auf jeden Fall. Und sehr gute Darsteller, gut geschrieben. Also ich finde, wenn man Lust hat, mal eben für eben, ich weiß nicht, 13 oder 14 Folgen was Neues, anderes sich anzuschauen und einem so dieses Gedankenexperiment ganz gut gefällt, dann kann man es auf jeden Fall sehr gut schauen. Also mich hat's hervorragend unterhalten.
Weißt du, ob das irgendwie geplant ist, dass das fortsetzen oder war das
kein
Erfolg?
Es wurde abgesetzt. Okay. Also ich habe mal so nachgelesen und da stand eben, dass quasi der Kopf hinter der Serie schon Ideen dafür hatte, wie es eben in der nächsten Staffel, was für eine Konstellation sich dann daraus entwickelt und so. Also da gab es offensichtlich schon Pläne, aber es wurde eben abgesetzt, leider. Ja. Eine der vielen Serien, die vielleicht großes Potenzial hatten, aber nicht das Publikum erreicht haben, was es gebraucht hätte, um es am Leben zu halten. Ja, aber schön. Trotzdem eine Staffel Awake kann man sich auf jeden Fall gut mal anschauen.
Wo du gerade Serien sagst, die Potenzial haben, aber nicht das Publikum erreichen. Hast du den Tatortreiniger gesehen? Haben wir darüber schon mal geredet?
Den Tatortreiniger?
Ja.
Was ist das?
Das ist eine deutsche Serie mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, kennst du den? Sagt ihr dir was? Das ist dieser Typ, der wie heißt die Figur?
Wie heißt der?
Bjarne Mädel.
Nicht gehört, glaube ich.
Bei Stromberg, sagt ihr aber was? Ja. Spielt er diesen, ich glaube, der Figur heißt Ernie oder Bernie oder irgend sowas.
Ja, okay.
Den Typen in dem Büro, auf dem immer alle rumhacken.
Der arme.
Genau. Und
Die arme Wurst,
genau, wenn man das so will. Ich weiß echt nicht, ob wir da schon mal drüber geredet hatten, aber wenn du hörst ja unsere Podcasts auch, insofern gehe ich mal davon aus, dass wir da noch nicht drüber gesprochen haben.
Vielleicht, ja, aber ich weiß nicht so.
Das fällt mir jetzt gerade nur so ein. Also das ist eine Serie, die irgendwie, ich glaube, vom NDR produziert wird und von der ARD leider auch nur irgendwo da im absoluten blödsinnigen Sendeplätzen ausgestrahlt wird, irgendwo versteckt wird, wo sie dem Publikum möglichst nicht auffallen soll scheinbar. Und dabei ist sie tatsächlich relativ oder sehr intelligent und mit so einem etwas hintergründigen Humor gemacht. Die Prämisse ist eigentlich, er spielt eine Figur, die, ich sag mal, von eher schlichtem Gemüt, er ist halt Tatortreiniger, aber darin ist er richtig gut. Also seine Aufgabe ist, irgendwo hinzukommen, wo Bluttaten jeglicher Couleur verrichtet wurden. Und dann sind ja da in der Regel, nachdem die Polizei und die Spurensicherung durch ist, ist da halt immer noch Sauerei und das muss ja dann einer wegmachen.
Ah, da gibt's auch diesen Film mit Emily Blunt, oder? Sunshine.
Ja, der ist allerdings eher hohl. Den habe ich mir mal irgendwann im Sommer Sommerkino angeschaut. Der war, glaube ich, auch meine Sneak. Ich glaube, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Nee, hier ist es halt so, er macht das so alleine. Er geht dann dahin und an den Tatort und fängt dann da an und das ist so wirklich auch sein Leben. Also er weiß dann ganz genau, wenn jetzt da Blutflecke auf einem echten Perserteppich sind oder so, dann muss er da diese Chemikalie und das darf er auf gar keinen Fall benutzen.
Und das wird dann dir in der Serie erzählt, oder?
Nein, das kommt so nebenbei raus. Okay. Also die Geschichte, die eigentlich passiert ist.
Der Konflikt ist, wir haben einen so und so Fleck, tun wir?
Nein, das kommt so nebenbei raus. Ich wollte nur sagen, wie die Figur angelegt ist. Ist das so, der ist quasi, da ist er vollkommen Nerd in dem, was er da tut. Und auch gut, und das ist auch sein Ehrgeiz, dass er diesen Fleck rauskriegt, ohne das XY zu beschädigen. Aber er begegnet dann dort, und das ist dann eben der Konflikt jeder einzelnen Folge, begegnet dort halt irgendwelchen Leuten. Und in dem einen Fall ist es eben so, dass da ein Einbrecher in ein großes Haus eingebrochen ist, wo eine ältere Dame wohnt. Mhm. Und diese ältere Dame hat den Einbrecher gestellt, also die hat den war dabei, als der da gekommen ist. Und der ist dann irgendwie durch einen Unfall dann am Ort und Stelle zu Tode gekommen, während sie sich mit dem unterhalten hat. Und die ist dann halt auch da, während er putzt und unterhält sich mit ihm. Und der böse Einbrecher hat mit einem Messer das Sofa aufgeschlitzt und auf diesem Sofa saßen schon Franz Josef Strauß und 120 andere Berühmtheiten. Und während er da putzt, unterhält er sich halt mit dieser Figur und da kommen dann halt Dinge raus. Er kitzelt dann immer so versehentlich aus den Leuten Dinge raus, die er vielleicht gar nicht wissen wollte. Und vielleicht war dieser ganze Mord auch doch ein bisschen anders und er gerät dann oft in so moralische Zwickmühlensituationen. In einer anderen Folge zum Beispiel wird er in ein Vereinsheim gerufen von einem etwas seltsamen Verein für irgendeine seltsame politische Arbeit, stellt sich relativ schnell raus, das ist irgend so eine Nazi Kommune da, die irgendwie eben die totale Hitler-Verehrung noch am Start haben und er muss dann da putzen in einem Raum, wo sie ihre ganzen Devotionalien aufheben und das Blut ist auf der Hitler-Büste drauf und so weiter und der Teppich hat im Vorzimmer von Hess oder so gelegen und der darf bitte auf gar keinen Fall beschädigt werden und während er dann versucht mit seinen etwas beschränkten intellektuellen Mitteln mit dieser Nazi Größe da zu diskutieren, der sehr rhetorisch geschult ist und ihm jedes Wort im Mund rumdreht und Hitler mit Alexander dem Großen vergleicht und ihm alles, was er versuchen will zu argumentieren, warum Hitler böse war, dreht er ihm irgendwie um und wirft es ihm wieder hin und er weiß immer nur, Das ist falsch, aber ich kann mich intellektuell nicht wehren und finde dann aber andere Mittel und Wege, um seinem Gerechtigkeitsempfinden da wiederum zur Genugtuung zu verhelfen. Und das ist dann am Ende oft nur so ein simpler Trick, aber es ist lustig. Und es gibt dann eine andere Folge, da trifft er den Mörder, der zum Tatort zurückgekommen ist, wieder. Der wusste nicht, dass er da jetzt noch aufräumt, sondern überraschte den. Und der nimmt ihn mehr oder weniger auch erstmal als Geisel, weil er ja auch nicht erwischt werden will. Und entwickeln sich Unterhaltungen, die sind von so einer subtilen Komik und Schönheit. Das muss man einfach mal angucken. Also kann man in der Mediathek, glaube ich, noch, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte die Möglichkeit, in der Mediathek noch mehrere Folgen zu gucken.
Okay.
Ob die jetzt noch drin sind, weiß ich nicht. Aber es ist wohl noch nicht endgültig abgesetzt. Da müsste es wohl irgendwann demnächst nochmal so eine Ausstrahlungsreihe geben, wo dann vielleicht die nächsten Folgen kommen. Okay. Insgesamt gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viele, irgendwie so 10 Stück vielleicht. Okay. Ich habe auch nur 4 gesehen, aber ich fand sie alle 4 toll und möchte das empfehlen.
Gut.
Und es gibt auch nur diese eine Figur, die immer wieder auftaucht. Das ist immer nur er. Und das ist dann jedes Mal ein anderes Set und er trifft jedes Mal andere Leute. Also der feste Cast dieser Serie besteht genau aus Bjarne Mädel und sonst niemandem.
Und es geht also dann manchmal auch darum, dass er quasi Dinge noch aufdeckt? Oder ist es immer so quasi, dass er irgendeine Form von...
Nee, es geht eigentlich immer nur um die Begegnung mit den Personen. Ah, also okay. mal ist es so, dass er noch was rauskriegt über die Tat. Mal ist es so, dass es einfach wie bei den Nazis einfach nur darum geht, dass er sich an denen abarbeitet. Und
wie lang sind diese Folgen?
Ach, 25 Minuten oder sowas.
Okay, ziemlich kurz.
Ja.
Mhm, okay.
Ja. Also, stand jetzt gar nicht auf unserer Liste, aber wo du eben gesagt hast, Serie, die irgendwo versteckt läuft und ihr Publikum nicht findet, das wäre eine, die es verdient hätte.
Ja.
Tatortreiniger. Der.
Schöner Titel auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Gut.
Tja, dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche wieder kinoaktiver sind.
Mhm.
Ich werde mir gleich morgen in der Montagssneak Mühe geben, dem gerecht zu werden. Übernächste Woche ist dann unser nächstes Pinke Bar Konzert.
Genau.
Da könnt ihr immer noch versuchen, auf die Gästeliste zu kommen. Allerdings inzwischen sind wir schon
so
ziemlich
knapp an der Grenze.
Also das heißt, inzwischen, wer mit guten Gründen kommt, wird vielleicht noch reingelassen. Wenn noch jemand anderes von der Gästeliste geschrieben hat, komme ich dann abends hier an, so, Claudia, nein, du bist geplant, leider.
Ja, ich bin ja hier der Türsteher.
Oder Hans von Prinzessin Hans wird nicht reingelassen, weil es musste ja noch Hörer sowieso. Nein, das wird natürlich nicht passieren.
Genau.
Aber ich habe schon gesehen, die Herren haben jetzt schon Cocktails geplant und so weiter. Und
ja, wir haben nach der letzten Sendung hier, nachdem wir Stopp gedrückt hatten, die der Stefan ja dann erstmal stillschweigend ausgestrahlt hat auf seine Art und Weise, die Sendung.
Das war die Symphonie der Stille.
Es war die Symphonie der Stille. Das war ein falscher Mausklick in seinem Schnittprogramm, der uns erst im Laufe des Tages aufgefallen ist. Kann ja mal passieren. Wir haben danach, nachdem wir die Sendung aufgenommen hatten, noch ein bisschen über der Karte meditiert, gemacht haben sie, Stefan und Martin. Ich habe da nochmal drüber geschaut und habe zwei schlaue gefunden. Kommentare abgegeben und dann haben sie noch irgendwas geändert oder nicht. Das so genau habe ich mir jetzt nicht mehr angeschaut. Aber wollen wir hoffen, dass euch diese Cocktails schmecken und dass euch die Musik gefällt. Aber wie gesagt, so 1-2 Plätzchen haben wir vielleicht noch.
Ja.
pinkebar@sneakpod.de könnt ihr dafür anschreiben und ansonsten freuen wir uns mittlerweile auf ein hoffentlich volles Haus und ein gutes Konzert.
Jo, aber vorher hört ihr uns wieder, nämlich nächste Woche mit der nächsten Folge und bis dahin.
Auf Wiedersehen.
Wünschen wir Sonne.
Genau, da gehen wir jetzt noch raus.
Zunehmende Wärme vielleicht.
Richtig,
auch.
Heute haben wir 14 Grad, blauen Himmel, Sonnenschein.
Und kein Schnee.
Genau, hey, kein Schnee. Zur Abwechslung.
Okay.
Ciao.
Bis bald.